Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxispitch. Hier ist euer Podcast von hardwarewartung.com und hier sind für euch der Yusuf. Hallo Yusuf.
Hallo Christian.
Und meine Wenigkeit, der Christian. Und ja, Yusuf, ich freue mich sehr, dass wir uns heute wieder treffen und unsere wöchentliche Plauderei zu den neuesten KI- und Technikentwicklungen, die ist mir inzwischen sehr ans Herz gewachsen. Und wenn ich so unsere Agenda anschaue, auch dieses Mal haben wir wieder sehr, sehr viel mitgebracht. Und wir haben uns was überlegt, damit wir das Ganze noch so ein bisschen von der Einleitung her besonders spannend gestalten. Jeder von uns sagt jetzt mal, welche KI-Meldung der letzten Woche ihn am meisten beeindruckt hat. Und deshalb gleich meine Frage an dich. Welche Meldung hat dich am meisten beeindruckt?
Ich habe mir den Podcast von Brad Gerstner angehört. Das ist ein amerikanischer Podcaster, der übrigens auch OpenAI-Investor ist. Und er hatte den Sam Altman zu Gast.
Okay.
Und unter anderem ist halt viel geplaudert, also viel, was jetzt irgendwie so oberflächliches Blabla und visionäres Gebrabbel von Sam Altman. Aber der Brad Gerstner hat dann auch mal ein paar kritische Fragen gestellt. Da ist ein bisschen so das Gesicht entglitten von Sam Altman, der ja immer so der perfekte Diplomat ist und immer freundlich bleibt und immer nett antwortet und so. Und der hat dann irgendwie, der hat eine Frage gestellt, wie kann ein Unternehmen mit einem Umsatz von nur 13 Milliarden Dollar Ausgaben in Höhe von 1,4 Billionen ankündigen, ja. Mhm, und dann hat er einfach nur schnippisch drauf reagiert, so, ja, wenn dir das zu viel ist, wir finden gern jemanden, der deine Anteile sozusagen abnimmt. Wenn du kein Investor sein willst, dann geben wir die halt ab, ja. Fand ich sehr lustig, aus mehreren Gründen. Erstens einmal, weil die Strategie von Sam Altman, dass er da jetzt quasi alle verstrickt und jetzt hat er ja endlich die Public Benefit Corporation gegründet. Und am nächsten Tag kam sofort die Message, wir gehen public. Ja, also wir gehen an die Börse. Natürlich hat er gesagt, naja, wir werden erst 2027 an die Börse gehen. Aber wenn man dann ein paar Dinge kombiniert, ja, also es gibt, ich habe im Doppelgänger-Podcast hat der Pip Glöckner die Microsoft-Zahlen auseinandergenommen. Und unter anderem gab es da eine Position, die darauf hindeutet, wie viel Verluste OpenAI tatsächlich im Quartal macht. Und das sind da irgendwie alleine, ich glaube, 14 Milliarden Verlust in einem Quartal Verlust machen. Und wenn man sich das dann anschaut, das Kapital, das die bekommen haben, eben mit irgendwie all den Investoren, die da jetzt Geld reingesteckt haben, sind es irgendwie so 40 Milliarden, dann geht ihnen recht bald das Geld aus. Ja? Natürlich will Nvidia nochmal 100 Milliarden reinstecken und dafür macht halt OpenAI Werbung für sie, mehr oder weniger. Mhm. weil das sieht man auch an dem, da gibt es ja dann die nächste Ansage, wo ja der Sam Altman nochmal angekündigt hat, und wir machen jetzt mit Amazon auch nochmal 38 Milliarden und das recht zackig. Aber es ist ganz wichtig zu sagen, es sind Nvidia-GPUs, die wir da verwenden. Also es ist dieses ganze Konstrukt, das da jetzt irgendwie auseinanderfällt, und es gibt kaum mehr jemanden, der jetzt irgendwie das ernst nimmt. Ja, und das finde ich irgendwie ganz lustig. Und dass der Sam Altman, Caster, Interviewer, Finanzinvestor, ihm immer dieselbe Frage stellt und er muss immer wieder dieselbe Frage beantworten. Aber er hat natürlich keine Antwort, weil er natürlich maßlos übertreibt.
Ja, genau. Also er hat sie ja noch nie beantwortet. Also zumindest nicht substanziell.
Nee, gar nicht. Also er hat auch keine Ahnung, wie man dorthin kommt. Und er hat auch so in einem Beisatz dann erwähnt, ja, and probably we will fail, ja. Ja, aber darum geht's ja. Das wollen wir jetzt alle wissen.
glaube, der so auf lange Sicht, also sagen, der denkt wahrscheinlich eher so in Jahrhunderten und denkt, irgendwann wird es dann vielleicht mal funktionieren, ja, wie so eine Kurve, zwei Kurven oder zwei Linien, Geraden, die sich irgendwie in der Unendlichkeit dann berühren, dann wird irgendwann der Break-Even erreicht, ja. So ungefähr kann man sich das vorstellen wahrscheinlich. Oder so stellt er sich's vor.
Ja, genau. Und vor allem, wenn man halt Zahlen, Daten, Faktenmensch ist, wozu ich mich auch durchaus zähle. Ich habe ja mal diese Berechnung gemacht auf unserer Webseite, wie viel Geld eigentlich Sam Altman einnehmen müsste, sozusagen das, was er angekündigt hat, auch nur ansatzweise zu bezahlen. Da war ich dann irgendwie bei 2030 bei über 250 Milliarden Umsatz. Aber wenn man all die Sachen, die seitdem passiert sind, nochmal hinzurechnet, hat jemand anderer, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer das war, hat da auch nochmal eine Hochrechnung gemacht und der kommt auf über 500 Milliarden Euro Umsatz bis 2029.
Okay.
Quasi so groß wie Google.
Ja, also nicht, dass wir da nicht schon öfter drüber gesprochen hätten und auch so kleine Zweifel geäußert haben, aber vielleicht sind wir ja auch zu pessimistisch, so wie alle anderen auch.
Ja, total. Also ich, die Naysayer und die Ungläubigen.
Ja, also, das stimmt.
Wir sind ein Mitglied der OpenAI-Religion.
Sam Altman wird uns alle eines Besseren belehren.
Ja. Also das war auf jeden Fall mein Take der Woche.
Ja.
All diese Zusammenhänge und jetzt auch langsam die Auswirkungen auf die Zermürbung vom Sam Altman, dass selbst er, der hier als der große Zampano angepriesen ist, hier die Beherrschung verliert. Und ich habe wirklich kein fucking Mitleid.
Ich glaube, das wäre auch fehl am Platz. Ich glaube auch, weißt du, selbst wenn jetzt alles komplett gegen die Wand fahren würde, Sam Altman wäre mit Sicherheit kein armer Mann danach.
Nein, gar nicht. Also er hat ja offiziell gar keine Anteile.
Ja.
Wenn ich so eine Bude hätte, wollte ich auch keine Anteile.
Die Frage könnte man ihm auch mal stellen.
Ja, ja. Aber er profitiert halt von all den Side-Projekten von OpenAI, also all die ganzen Ventures, die er da mitfinanziert, seine ganzen privaten Buden und ja, sonstige Reputationsdinge. Also er kriegt durchaus seine Streikeleinheiten und auch seine Macht, egal ob er Anteile von OpenAI hat oder nicht.
Ja, genau. Ja, also.
Was war denn deine Message der Woche?
Ja, also meine Nachricht der Woche, die ist jetzt gar nicht so spektakulär, aber ich fand sie doch irgendwie bezeichnend, weil sie auch ganz gut zu dem passt, was wir ja hier auch oft besprochen haben. Und zwar gab es eine Umfrage in den USA. Da wurden Haushalte befragt, wie sie denn die steigende Energienachfrage durch Rechenzentren so einschätzen und ob sie sich selbst betroffen fühlen. Und ich habe einfach mal vier Zahlen mitgebracht. 71% befürchten, dass ihr Zuhause im kommenden Jahr erneut von einem Stromausfall betroffen sein könnte. Das heißt also, da gibt es wohl auch schon einige, die in diesem Jahr schon einen Stromausfall hatten, auch infolge des erhöhten Energiebedarfs durch Rechenzentren. 87% dieser Haushalte litten während der Stromausfälle unter konkreten Folgen. Das heißt zum Beispiel, Lebensmittel sind schlecht geworden oder, keine Ahnung, die Klimaanlage ist ausgefallen und es war ihnen zu heiß oder was auch immer. 62% denken über die Installation eines Heimspeichers nach. Also das ist auch bemerkenswert. Ja, das geht ja so ein bisschen in Richtung Dezentralisierung. 91% sind sogar überzeugt, dass Solaranlagen und Batteriespeicher das Stromnetz langfristig stärken können. Also das sind doch schon ziemlich krasse Werte, wie ich finde. Das zeigt auch, dass man vielleicht hierzulande auch nochmal in der Politik noch ein bisschen mehr drüber nachdenken sollte, dass die Förderung von dezentraler Stromversorgung vielleicht keine so schlechte Idee ist. Gerade angesichts der Tatsache, dass wir ja auch hier in Europa mit steigender Nachfrage Stromnachfrage durch Rechenzentren rechnen müssen, auch wenn das bei uns vielleicht nicht in diesem großen Stil passiert wie in den USA, aber auch wir werden davon betroffen sein. Strom, Energieversorgung ist, glaube ich, einer der zentralen Engpässe in der nächsten Zeit, gerade auch im Hinblick auf KI. Das ist so meine Botschaft der Woche.
Und wie immer, der Markt regelt das auch, ne? Also man hat ja diese ganze Anti-Solar, Anti-Windenergie und die ganze Geschichte, die der Trump da propagiert und überall alle Subventionen streicht. noch nie in der gesamten Geschichte ist die Solarbranche so stark gewachsen, wie sie aktuell wächst, genauso wie Wind. Das heißt, die Investitionen wachsen exponentiell schneller als auch diese ganzen Förderungen. Also all diese Förderungen, die sind alle, wir haben ja mal eine Folge gemacht, wo wir quasi erklärt haben, warum die Förderungen so relevant sind. Ja, weil halt eben die Kapitalgeber für die Infrastrukturprojekte andere sind als die Hyperscale. Jetzt ist es aber so, dass sich der Markt so aufgehitzt hat und dass die Knappheit so groß geworden ist, dass alle sich natürlich drum reißen und nicht mehr nur diese einen Kapitalgeber, die halt für konservative Investments hier einsteigen, sondern alle, die Geld haben, stecken ihr Geld da rein, weil es die günstigste Form von Strom ist und die vielversprechendste Form für Invest, also für Returns ist. Weil es einfach, es geht jetzt nicht mehr um Idealismus, ja, also grüner Strom ist jetzt kein Idealismus mehr, sondern es ist jetzt Kapitalismus. Und das sieht man jetzt endlich, ja, und das zeigt auch diese, also die Zahlen, die du da genannt hast, ja, es setzt sich natürlich auch in der Bevölkerung durch, dass 62% sich jetzt einen Heimspeicher zulegen wollen, ist genau der Weg, wie man eben sowas überhaupt angeht. Weil klarerweise die Speicherkosten gehen natürlich auch runter, weil je mehr Leute das wollen, desto billiger wird das auch und desto dezentraler wird es, desto weniger belastet wird das Stromnetz, desto unabhängiger werden auch diese die Leute vom Strompreis. Ja, also der Weg ist schon sehr, sehr klar eigentlich. Das Einzige, was jetzt hier ein bisschen entkoppelt ist, klarerweise, also weil natürlich, wenn hier 91% sagen, dass Solar- und Batteriespeicher das Stromnetz langfristig stärken können, ja, und das muss tatsächlich aber immer der Batteriespeicher mit berücksichtigt werden, weil nur mit Solar, also nur Solar anzuhängen, ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum es so viele Stromausfälle gibt. Das klingt genau. Jetzt vielleicht blöd, aber es muss ja immer irgendeine Art Restkapazität geben für Schwankungen. Ja?
Genau.
Und diese Schwankungen werden in der Regel von Turbinen sozusagen abgefangen. Das haben wir auch schon mal in einer Folge erklärt. Ja? Mhm. Also welche Energiekapazitäten schnell rauf und runter gefahren werden können, um eben diese Schwankungen abzufangen. Ja, das heißt, wenn wir zu viel Solarstrom gleichzeitig ins Netz einspeisen würden, aber nicht irgendwo anders schnell drosseln können, würde die Frequenz nach oben gehen und dann hätten wir Stromausfälle, weil natürlich die ganzen Verteilernetze ausfallen würden. Deswegen muss man es immer mit Batteriespeichern berücksichtigen.
Genau, ich glaube, so war das auch gemeint in dieser Umfrage. Also das bezog sich dann wirklich auf Solaranlagen inklusive Batteriespeicher. Diese Absicherung, die sich dann dadurch ergibt, oder ich sag mal auch diese Resilienz gegenüber Störungen, die zeigt ja, dass die Gesetze des Marktes manchmal zumindest doch auch mit vernünftigen und sinnvollen Lösungen übereinstimmen können. Ja, es ist ja nicht immer so. Aber in dem Fall schon.
Ich würde behaupten, fast immer. Es sei denn, es gibt irgendwelche Situationen, wo der Markt ausgehebelt wird durch Monopolstellungen oder halt Eingriff der Politik.
Oder durch sogenannte Externalisierung von Kosten, wie es ja bei Emissionen der Fall ist. Also, dass du sozusagen nicht zur Kasse gebeten wirst für die Schäden, die du verursachst. Ja, das ist ja so das beste Beispiel.
Aber selbst das löst sich ja jetzt eben, das jetzt verspätet, klarerweise. Mhm. Ja. Aber es ist jetzt, also durch diese ganze Klimazertifikatsgeschichte muss ja auch das jetzt geregelt werden, weil der Markt nicht mehr akzeptiert, dass man eben diese Kosten externalisiert. Ja. Weil die Folgen auch die treffen, die das auch produzieren.
Mittlerweile. Es gibt ja jetzt schon wieder, sagen wir mal, die Ersten, die jetzt fordern, von diesem Zertifikatehandel wegzugehen. Also ich weiß jetzt nicht mehr, wer das jetzt gerade gefordert hat, aber ich glaube, das war der Chef von irgendeinem großen deutschen Industriekonzern, der jetzt gesagt hat, sollten diesen Emissionshandel lassen. Also da ist das letzte Wort, glaube ich, auch noch nicht gesprochen.
Sind dieselben, die sich Strompreise für die Industrie wünschen.
Richtig, ja, genau.
Das ist auch so ein Quatsch, der einfach nur zur Verzerrung des Marktes führt und keinerlei Mehrwert leistet, aber anyway, da bin ich.
Ja, nee, glaube ich nicht. Beim Zertifikathandel, da muss ich mich übrigens immer noch an mein Studium erinnern, was jetzt fast 30 Jahre zurückliegt. Ich weiß noch damals in irgendeiner Vorlesung, ich glaube, es war Makroökonomie, hatte unser Professor gesagt, also er ist der Meinung, nur dieser Zertifikatehandel würde funktionieren. Das hat er uns dann auch sehr schön wissenschaftlich dargelegt mit einem Diagramm und so weiter. Das habe ich auch schön abgemalt und das auch damals verstanden. Ich kann es jetzt nicht mehr eins zu eins wiedergeben, aber die Botschaft ist hängen geblieben. Und ja, wenn das Instrument richtig genutzt wird, natürlich nur. Ja. Das heißt, du musst die Zertifikate ja auch knapp genug halten. Dann kann es schon funktionieren. Genau. Gut, aber bevor wir uns zu sehr in dieses Thema vertiefen, weiß, wir könnten da noch lange drüber reden, lass uns doch gleich mal rüberspringen zu unserer Kategorie KI's Next Topmodel. Und da hast du was mitgebracht. Wenn ich das vorher oder rechtzeitig vorher gesehen hätte, hätte ich vielleicht meine Topmeldung noch mal ein bisschen umgeschwenkt. Und zwar gibt es die sogenannte Huxley-Gödel-Maschine oder Machine. Es handelt sich dabei um ein selbstoptimierendes Modell. Also, und zwei Fragen dazu. Erste Frage, Huxley, kommt das von Aldous Huxley und hat das erst mit seinen Geschichten zu tun? Brave New World fällt mir da ein. Und zweite Frage ist tatsächlich, wie weit sind wir damit? Erzähl mal ein bisschen was drüber.
Also, also erstens einmal, die Nachricht kommt aus seinem Bereich oder aus seinem Land, wo man es vielleicht nicht erwarten würde, und zwar aus Saudi-Arabien, aus der King Abdullah University of Science and Technology. Und da haben ein paar Forscher eben, die haben jetzt nicht den Ansatz gemacht, dass sie ein KI-Modell sozusagen selbstlernend machen, sondern sie verwenden ein bestehendes KI-Modell und lassen die Agenten sich weiterentwickeln. Das heißt, die Tools und die Usage von dem KI-Modell wird selbst optimiert. Und das hat schon großen Impact. Ja, das heißt, und übrigens, ob es von dem Huxley kommt, das weiß ich nicht, aber ich könnte es mir sehr gut vorstellen, weil ja da auch eben diese Selbstoptimierung ein großes Thema ist, wenn ich mich noch richtig erinnere. Aber ich glaube, das kommt sogar von dort. Aber also hier handelt es sich um einen KI-Agenten, der sich weiterentwickelt, indem er seinen eigenen Code umschreibt und verbessert. Also da geht es tatsächlich um Code und Tool-Usage. Und das ist teilweise eine Implementierung von dieser Vision. Also Schmidhuber ist der ursprüngliche Autor mit der Vision der Gödel-Maschine, ja. Und das System konzentriert sich eben dabei nicht auf die neue Gewichtung von den LLMs, sondern auf die Verbesserung der umgebenden Frameworks, also die ganzen Agenten, die Kontrolllogik, die Toolnutzung, die Fehleranalyse. Und da hat sich gezeigt, also das heißt, er kriegt eine Aufgabe, dann baut er halt dann hat er seine Tool-Usage oder seine Agenten und dann schreibt er quasi einen Code, um dieses Problem zu lösen. Und dann iteriert er und schaut, ob er verschiedene andere Ansätze, wie er das Problem lösen kann, nochmal sozusagen erzeugt. Und dann misst er, okay, welcher von denen hat am besten funktioniert. Baut das dann quasi in den nächsten Code ein. Und es ist nicht nur so, dass er quasi den aktuellen Code immer bewertet, sondern auch die gesamte Linie der Entwicklung. Also quasi, welcher Stamm des Codes hat zum besten Ergebnis geführt in den Iterationen. Ja? Und das hat, und das hat schon revolutionäre Veränderungen durchgeschafft. Ne? Also die Lösungseffizienz hat sich da mehr als verdoppelt innerhalb dieser Modelle, die wir alle schon kennen. Ja? Und wir wissen ja, dass die meisten Large Language Models im Pre-Training jetzt nicht überragend viel besser werden. Auch in Zukunft nicht, weil wir nicht mehr Daten haben, weil unsere Datenqualität nicht ausreichend ist und weil auch das sehr rechenleistungsrelevant, also da geht es um Rechenleistung, Daten und Qualität. Das sind so die wichtigsten Faktoren, um die LLMs, also die Grundmodelle, effizienter zu machen. Aber es gibt halt die Modelle, die wir derzeit haben, sind schon alle so gut, dass wir eigentlich schon alles tun könnten, wenn wir sie dazu bringen, dass sie die richtige Tool-Usage verwenden, also dass sie die richtigen Abläufe, richtigen Prompts, die den Code generieren, der dann diese verschiedenen Probleme löst. Und das sehen wir ja auch an den ganzen Wettbewerben mit der Mathe-Olympiade und der Olympiade für Physik und sonst irgendwie in all diesen Wettbewerben, wo die KIs alle schon besser abschneiden als 99,9% der besten Experten. Also das fand ich sehr, sehr, sehr spannend. Ja,
ja, finde ich auch. Und wenn es dann wirklich zu so einer fast schon selbstständigen Evolution führen würde, dann könnte man davon ja tatsächlich Großes erwarten, je nachdem, wie das sich dann in der Praxis zeigt. Aber es ist wieder mal ein ganz neuer Ansatz, haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, dass es immer neue Hebel gibt, die jetzt praktisch jenseits irgendwelcher Skalierung noch dazu beitragen können, dass sich diese ganzen Systeme auf eine neue Ebene bewegen. Ja. Finde ich sehr spannend. Ich habe übrigens, während du erzählt hast, noch so ein bisschen, ich habe mal ChatGPT gefragt. ChatGPT ist der Meinung, dass Aldous Huxley da eine Rolle spielt bei der Namensgebung. Ja, ich habe aber auch das Gefühl, dass ChatGPT gar nicht so genau weiß, was eine Huxley-Gödel-Maschine ist. Das lese ich nämlich aus der Antwort auch noch raus. Auslesen. Ich glaube, da ist das Modell einfach noch nicht aktuell genug. Vielleicht mache ich da mal noch ein Deep Research mit Gemini oder so.
Ja, na, also was auch ganz cool ist, weil wir haben ja auch schon über selbstlernende Algorithmen gesprochen, im Speziellen mit World Models. Und es gibt auch eine Vorphase davon. Ne? Also dass diese Huxley-Gödel-Maschine, die jetzt hier quasi auch verwendet wird, nutzt jetzt halt eben nicht den KI-Algorithmus, der optimiert wird und selbstlernend ist, sondern die Tool-Usage. Und das ist auch schon mal, also das könnte man als Vorphase für diese Entwicklung sehen, dass da selbstlernende Mechanismen eingebaut werden in die KI-Systeme. Im Moment ist es eben nur die Tool-Usage, aber ich bin ziemlich sicher, dass in den nächsten Monaten, also nächsten 12 Monaten, die ersten eben auch World Models kommen werden, die Continuous Learning als Grundlage haben und die ansatzweise vielleicht schon ähnliche Kapazitäten haben werden wie die, sag ich mal, GPT-2, GPT-3. Also da bin ich, das ist meiner Meinung nach sozusagen der Weg, um zur AGI zu kommen, also zur allgemeinen künstlichen Intelligenz. Mhm. Aber es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Also ich glaube, das wird jetzt tatsächlich, um diesen Punkt zu erreichen, über Continuous Learning, wird sicher 5 bis 10 Jahre mindestens dauern. Ja.
Du gibst mir jetzt eine gute Vorlage zur Überleitung zum nächsten Thema. Das zeigt nämlich, wie weit wir eigentlich noch entfernt sind von der AGI, meiner Meinung nach. Es gibt nämlich eine neue Art Benchmark, nennt sich Butterbench. Und da sieht man, dass die bekannten großen Sprachmodelle so bei praktischen Aufgaben an noch scheitern. Ja, also die Aufgabe ist unterteilt in verschiedene Schritte. Also ein Roboter muss von seiner Ladestation zu einem bestimmten Bereich navigieren und dann Lieferpakete lokalisieren. Schritt 1. Dann muss das Modell visuell ableiten, in welcher Papiertüte die ist auch noch beschriftet, sich höchstwahrscheinlich Butter enthält, deshalb auch der Name Butterbench. Dann muss der Roboter auch die Abwesenheit eines Benutzers an einer bestimmten Position erkennen und weitere Informationen anfordern oder anderswo weitersuchen. Dann, nächster Schritt, das Modell muss die Abholung der Butter durch den Benutzer bestätigen lassen und dazu ein sogenanntes Wait-Tool verwenden. Und schließlich muss noch mit Hilfe von 2D-Karten und verschiedenen Navigationen dann ein Standort in der Küche erreicht werden. Und letztendlich muss der Roboter alle vorherigen Aufgaben nochmal kombinieren, um die Butter zu übergeben und dann wieder zur Ladestation zu kehren und anzudocken. So, und die Ergebnisse sind doch sehr interessant, wie ich sagen würde. Man sieht, dass Menschen eigentlich bei allen Aufgaben besser abgeschnitten haben als jetzt die Modelle. Also es wurde immer die Rate der abgeschlossenen Aufgaben gemessen. Und ganz besonders schlecht waren wohl die Modelle bei Schritt 3, also bei der Erkennung der Abwesenheit des Benutzers und der Suche nach weiteren Informationen. Also da hat kein Modell irgendwie auch nur ansatzweise irgendwas geschafft. Und ja, das zeigt mir, dass der Schritt von der Theorie zur Praxis oder zu Aufgaben in der echten Welt doch noch relativ groß ist. So, wie würdest du das einschätzen?
Ich fand den Test übrigens sehr lustig, muss ich sagen.
Ja.
Also einen Benchmark Butterbench zu nennen und die Aufgabe zu definieren, hol mir ein Backerl Butter und übergib's mir. auf so komplexe Art und Weise zu sehen, ist schon interessant. Vor allem halt auch, dass diese allgemeinen Modelle, also wie Gemini und Claude und GPT, dass die zwar alle generalistisch sind, aber mit der realen Welt nichts am Hut haben. Ne? Also das ist teilweise fast erschreckend, ja, weil wenn du dir hier, ich habe diesen Chart anschaue, Search schafft es irgendwie zumindest Gemini und Claude und die erkennen zwar, hey, hier ist die Butter und das ist die Ladestation, ja, oder beziehungsweise den schaffen es dorthin zu navigieren, wo sie hin sollen, ja. Aber dann ist schon vorbei. Also da ist dann schon vom Erkennen, wo könnte die Butter drinnen sein, logisches Schlussfolgern, hey, das ist jetzt, Butter muss gekühlt sein, also wird es wohl wahrscheinlich irgendwo sein, wo ein Schneeflockenzeichen ist. Das sind so klassische Schlussfolgerungen, die jeder Mensch beiläufig einfach zu 100% löst, ja, und sich das nicht einmal bewusst ist, ja, das ist wieder dieses das Referenzmodell der Welt, ja, die halt jeder Mensch sozusagen in sich trägt, und das immer wieder bei den World Models, ja, du kannst das nicht mit Simulationen irgendwie regeln. Also du musst halt tatsächlich reale Situationen oder Situationen schaffen, wo sie Aufgaben erledigen müssen, damit sie verstehen, wie man dazu kommt. Ja, weil zum Beispiel die Abwesenheit von etwas zu verstehen, ist ja viel komplexer, als zu erkennen, was passiert. Ja, weil du kannst etwas beobachten, aber du kannst nichts beobachten, was nicht da ist. Das heißt, du musst Schlussfolgerungen ziehen auf Nicht-Existenz, ja.
Genau, und genau da sind ja alle gescheitert. Ja. Keines der Modelle hat diese Aufgabe gelöst.
Was klar ist, was total verständlich ist, weil es kann es ja nicht beobachten.
Richtig.
Also dazu müsste es ja denken.
Richtig, ja. Ja, aber da wäre es mal wirklich spannend zu schauen, weil das sind jetzt alles klassische Sprachmodelle, die jetzt da getestet wurden, ja. Wie so ein World Model. Wir hatten ja, wie hieß das von Google, was wir letztens mal hatten, was du vorgestellt hast? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was ich meine.
Ja. Und mir fällt der Name auch gerade nicht ein, dummerweise. Liefern wir nach. Jedenfalls, das hatte ja schon ziemlich gute Ergebnisse gebracht. Und das würde ich mal gerne im Vergleich dazu sehen, ob das da besser abschneiden würde.
Genie 3, ja.
Ja, genau. Ja. Nee, also das fand ich jetzt einen schönen Test und gerade auch diese Verknüpfung eben dieser Technik zum wirklichen Leben, zu konkreten Aufgaben, das macht es ja noch anschaulicher und interessanter. Ja, was auch im wirklichen Leben stattfindet, aber auch wieder nicht. Ja, also findet statt, weil die Menschen die App nutzen, aber es hat natürlich mit dem wirklichen Leben trotzdem nicht viel zu tun, ist Sora oder Sora 2 von OpenAI. Vielleicht nur eine Randnotiz. Also Sora ist ja eine der am meisten heruntergeladenen Apps im Moment überhaupt, weil man damit eben ja sogenannte Cameos machen kann. Also man kann praktisch Charaktere in Videos einbauen und die dann lustige Sachen machen lassen. Das funktioniert übrigens auch mit Schauspielern und Prominenten und Comicfiguren. Das hat ja noch einen riesen Streit um Urheberrechte und so weiter nach sich gezogen. Das läuft ja alles noch. Aber ich wollte nur sagen, Sora 2, was ja dann das Ganze noch ein bisschen verbessert, das wurde jetzt in weiteren Ländern veröffentlicht. USA, Kanada, Japan, Südkorea, Taiwan, Thailand und Vietnam. Also EU ist noch nicht dabei, aber ich glaube, das wird dann auch früher oder später kommen. Und ja, das wollten wir euch zumindest mal nicht vorenthalten. Kurze Frage am Rande, hast du Sora schon mal ausprobiert?
Nee, leider darf ich ja noch nicht. Also ich habe noch keinen Zugriff drauf. Ich würde es ja testen. Ich meine, ich finde, ja.
Gibt ja immer Sora so Tricks, wie man das umgehen kann.
Ja, das weiß ich schon, dass das grundsätzlich möglich ist, aber dafür ist der Aufwand dann auch schon wieder zu groß. Ja?
Ja.
Vor allem, es ist ja wieder im App Store, das heißt, du musst da wieder einen neuen Account für den App Store bauen und also das ist alles ein bisschen Pain in the ass. Und deswegen habe ich das jetzt noch nicht getan. Und so wirklich reizen tut es mich noch nicht. Wenn es normal verfügbar ist, werde ich es auf jeden Fall testen. Wahrscheinlich, wenn es dann in Europa frei verfügbar ist, sind die Kapazitäten schon so dicht, dass wir es eh nicht mehr nutzen dürfen, ja, oder können oder dafür zahlen müssen. Weil das ist auch schon das, was ich so gerüchteweise gehört habe, dass durch diese neue Nutzung von Sora einfach die OpenAI-Ressourcen schon so dermaßen am Limit sind, dass sie schon frühzeitig jetzt mit der Monetarisierung anfangen wollen, was ich grundsätzlich für eine Fehlentscheidung halte, weil das geht, also Monetarisierung solltest du dann starten, wenn du die Leute süchtig genug gemacht hast. Und dann wirst du vielleicht, weiß nicht, 3, 5, 7% der Leute dazu bringen, dass sie Geld dafür zahlen. Aber wenn du die halt nur kurz testen lässt, dann wird da keiner nachhaltig da Geld reinstecken, zumal sie ja ein Social-Media-Produkt draus bauen wollen. Also das heißt, es muss irgendwie eine andere Art von Monetarisierung dazukommen, wahrscheinlich werbefinanziert. Aber bis dahin müssen sie das halt überbrücken, weil sie halt extrem viele Ressourcen brauchen. Also es ist so ein bisschen eine Deadlock-Situation, ja, habe ich das Gefühl. Und mal schauen, wie das OpenAI auflösen wird. Ja,
und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich bin inzwischen schon ein bisschen übersättigt mit diesen ganzen KI-Videos. Ich fand es natürlich am Anfang toll und habe damit gerne auch rumexperimentiert. Inzwischen, weil das ja sozusagen überall präsent ist und man überall damit auch konfrontiert wird, reicht's mir jetzt irgendwie auch schon wieder. Da ist die Luft so ein bisschen raus für mich.
Das ist auch die Gefahr von OpenAI. Also du bist ja nicht der Einzige, es geht ja allen so. Ja? Keiner will irgendwie diesen ganzen Quatsch irgendwie die ganze Zeit sehen. Und du bist halt die ganze Zeit nur am irgendwelche Videos gucken, die dich mäßig begeistern. Ne?
Stimmt. Also man sehnt sich schon wirklich nach handgemachten, authentischen Inhalten. Die findet man kaum noch. ChatGPT, da gab es auch etwas Interessantes diese Woche. Und es gab ja zumindest mal Berichte darüber, dass ChatGPT nicht länger nicht länger Ratschläge zu Gesundheit, rechtlichen und anderen Themen geben dürfe. Aber ja, laut einem Mitarbeiter, nämlich Karen Singal, der ist Head of Medical AI bei ChatGPT, heißt es, also ChatGPT war nie dafür gedacht, irgendwie Expertenrat zu ersetzen und könne weiterhin auch Ratschläge geben in diesem Zusammenhang. Also Ausgangspunkt war wohl irgendwie eine Veränderung der Usage Policy. Da gibt's ja so auch Veränderungshistorie, Changelogs. Und ja, letztendlich so ist zumindest mein letzter Stand, hat sich jetzt da nichts Wesentliches geändert. Aber das ist jetzt auch alles so ein bisschen spekulativ. Hast du das auch mitbekommen oder wie würdest du das einschätzen?
Das klingt so, ich habe irgendwo Mist gebaut, jetzt muss ich kurz die AGB ändern. Ich glaube, hier geht es wirklich nur, sich rechtlich abzusichern, dass wenn du da sagst, hast, Nierenschmerzen, schneid dir doch ein Bein ab, ja, dass die nicht dafür irgendwie haftbar gemacht werden können. Ich glaube, das ist alles. Und ich glaube, ich meine, jeder muss sich darüber im Klaren sein, dass ein KI-Chatbot kein Arzt ist, ja, und dass der medizinische Ratschlag, den sie da bekommen, vielleicht sehr gut klingt, aber in keinster Weise einen echten Arzt ersetzt. Also man kann sich Tipps holen, irgendwie sich vorbereiten auf den Arzttermin oder analysieren, wenn irgendwo, man kriegt ja diese kryptischen Laborbefunde und kryptischen CTs und MRTs und Röntgen, also Befunde, und da steht dann irgendwas Lateinisches drinnen, wo man sich überhaupt nicht auskennt, was das ist, dann kann man das da reingeben und der übersetzt das in normales Deutsch oder Englisch, ja. Also dafür ist es sicher tauglich. Aber das ist ja nur Erklärung. Also da geht es ja nur ums, quasi, das ist nichts anderes als ein Translator. Und vielleicht, um ein bisschen Research zu machen und zu sagen, hey, gibt's eigentlich Zusammenhänge zwischen X und Y? Ja, und da kann man dann sich irgendwie irgendwas holen, aber das muss man dann schon mit einem Arzt besprechen.
Ja, genau. Und das erinnert mich auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du dieses Meme schon gesehen hast in den letzten Tagen, da gibt es doch dieses Meme mit der KI und dem Giftpilz. Kennst du das? Warte mal, ich zeig's dir mal ganz kurz. Das musst du sehen, damit du weißt, was ich meine. Und da lache ich mich immer tot. Also für alle Zuhörer, also der Nutzer fragt die KI, ist dieser Pilz essbar? Ja, und er zeigt ihm halt einen Fliegenpilz. Und die KI sagt ja. Nächstes Bild, der Nutzer liegt sozusagen krank im Bett und die KI sagt, stimmt, du hast recht, das ist ein Giftpilz. Möchtest du mehr über Giftpilze lernen? Genauso ist es mit medizinischem Rat auch.
Ganz genau, ja. Das trifft den Nagel auf den Kopf, ja.
Ja, also ich würde auch stark davon abraten, liebe Kinder, fragt nicht die KI, wenn ihr Schmerzen habt oder gesundheitliche Gebrechen, sondern geht lieber zum Arzt. So, das war unser Service.
Da habe ich auch eine lustige Anekdote. Das war noch, bevor die KIs so gut geworden sind, also vor 1,5 Jahren oder so. Da sind wir unterwegs gewesen und wir waren wandern und dann wollten wir eine Pflanze, also wir haben irgendwie gesehen, mit dieser Pflanze kann man gut kochen und das ist aber eine Pflanze, die im Wald wächst. Und dann haben wir eine gesehen, die genauso ausschaut und haben dann ein Foto davon gemacht und haben die KI gefragt, ist das jetzt diese Pflanze? Und der sagt, ja. Und dann hat halt meine Begleitung diese Pflanze genommen und gegessen. Die ist aber bitter und die ist jetzt nicht so lecker. Sollte die nicht zitronig schmecken? Aber dann hat sich herausgestellt, dass es halt eine Giftpflanze war. Und ich so, okay, ich habe zumindest das Foto davon, was wir da jetzt gegessen haben.
Großartig. Ja, aber viel weiter ist die KI in manchen Bereichen immer noch nicht offensichtlich.
Mittlerweile ist sie wirklich ganz gut im Erkennen von Pflanzen, aber man sollte halt trotzdem nicht sofort irgendwo im Wald sich dann irgendwelche Giftpflanzen oder Pilze in den Mund stecken.
Nee, definitiv. Okay. Gut, ja, damit kommen wir zu unserem nächsten Themenblock Infrastruktur. Da hat sich was Interessantes getan. Und zwar in Deutschland gibt es jetzt eine Partnerschaft beziehungsweise ein Vorhaben für eine AI Factory in München von der Telekom. Volumen ungefähr 1 Milliarde Euro. Klingt erstmal viel. Und da sollen mehr als 1000 NVIDIA DX2B 200 Systeme und RTX Pro Server mit insgesamt bis zu 10.000 Blackwell GPUs installiert werden. Ja, also einerseits schön, dass sowas passiert, aber ich glaube, so im internationalen Vergleich sollte man das auch nicht zu hoch aufhängen, oder?
Wir hatten ja vor ein paar Wochen hatten wir ja über diese europäischen Gigafactories gesprochen, ne? Mhm. Und da ging es ja darum, okay, welches Konsortium stellt jetzt irgendwie wer kann sich einigen, dass sie gemeinsam dann diese großen europäischen Gigafactories bauen? Und das ist genau das Resultat, was dabei entsteht. Und das ist genau das Europa-Problem. Und dann kommt dann halt irgendwie so eine popelige Telekom daher und sagt, oh, wir investieren jetzt eine ganze Milliarde, ja, mit Hilfe von Nvidia, die letztendlich das Zeug wirklich finanzieren und die Telekom betreibt's, ja. Mhm. Also, es ist nichts von dem ist europäisch, ja. Außer, dass die Deutsche Telekom es betreibt. Aber finanziert ist das Ganze von Nvidia, ja. Also es ist wirklich, und als Argumentation habe ich dann noch gehört, naja, die Deutsche Telekom will jetzt zeigen, dass sie sich qualifizieren für diese Gigafactories.
Habe ich auch gehört, genau.
Mhm. Also da disqualifizieren sie sich dafür, würde ich mal behaupten. Ja?
Kann man auch so sehen.
Also ich verstehe. Und dann sagen sie, und mit SAP und mit Deutscher Telekom und wir sind ja so super, aber die kriegen, also keiner von denen ist bereit, all ihre Machtgeilheit aufzugeben, um gemeinsam etwas Größeres zu schaffen. Ja, es ist mir unbegreiflich, wie solche Konstrukte, also letztendlich verhindern diese großen Konstrukte und diese Enterprise macht geilen Leute und CEOs das Weiterkommen von Europa. Und die Politik schaut zu. Also sie bietet überhaupt keinen Incentive dafür, dass irgendwie diese Machtstrukturen aufgebrochen werden. Und auch von selber kommen die nicht drauf. Ne? Also eine Deutsche Telekom verstaubt bis überall hin. Ja? Ein SAP ähnlich. Ich weiß nicht, wer den Karren aus dem Dreck ziehen soll. Ja. Die Jonas wird's nicht.
Nee, also denke ich auch nicht. Aber ja, also die Frage mit diesen Gigafactories, die klärt sich ja jetzt dann in nächster Zeit. Müssen wir mal schauen, was da, welches Land und welche Unternehmen da zum Zuge kommen. Ja, so wie ich es verstanden habe.
Vielleicht braucht es wieder so ein Projekt wie eben in der Luft- und Raumfahrt, ja. So der Gegenspieler zu Boeing, ja. Hm. Ja. Oder irgendwie aus dem saudi-arabischen Bereich wie Humane, ja, die dann halt auch extra dafür gegründet werden, eigentlich ein Startup sind, aber halt vom saudischen Staat finanziert, ja. Eigentlich wäre das wahrscheinlich auch der Weg, den Europa gehen sollte, dass sie halt einen Player gründen, dort halt irgendwie die richtigen Köpfe reinsetzen und dann diese Infrastruktur aufbauen, ja.
Genau, und dann wird es aber wahrscheinlich auch wieder nur funktionieren, wenn das nicht zu sehr in die Breite geht und nicht zu viele Akteure da mitmischen wollen, weil du Airbus als Beispiel genannt hast. Das ist ja auch im Wesentlichen ein deutsch-französisches Co-Projekt. Und ich glaube, auf die Weise könnte ich mir das schon vorstellen, auch dass das funktioniert. Aber wenn da alle irgendwie wieder die gesamte EU da rein spielt, dann wird das wieder so kleinteilig und proportsmäßig, dann irgendwie wird's versanden.
So wie das hier.
Ja, naja. Gut, aber ja, um mal die Größenordnung noch mal ein bisschen ins rechte Licht zu rücken, noch mal etwas, was OpenAI und Amazon planen offensichtlich. Da geht's um wieder mal um den Einkauf von Rechenleistungen, nicht von einer Milliarde, sondern da geht es um 38 Milliarden, wohlgemerkt auf verteilt auf 7 Jahre, aber trotzdem sind ja trotzdem über 5 Milliarden pro Jahr dann. Der nächste große Deal von OpenAI, wobei 38 Milliarden, das sind ja fast schon Peanuts inzwischen, oder?
Das so, klingt ein bisschen so, ne? Da reden wir aber trotzdem von der 38-fachen Kapazität, die Gesamteuropa noch nicht einmal angedacht hat. Kaufen die jetzt an realer Computing-Leistung ein? Also es ist nicht so, also das existiert schon. Also die kaufen jetzt einfach nur für 38 Milliarden, kaufen die Cloud Computing ein. Und das ist, also hier geht es darum, dass es tatsächlich usable Compute, dass das OpenAI Usable Compute braucht einfach. Ne? Und deswegen ist AWS jetzt auch hier ins Spiel gekommen, weil das sind die einzigen, die jetzt tatsächlich noch Kapazitäten haben. Und halt auch, also wenn man sich dann, wenn man sich die Quartalszahlen jetzt der Hyperscaler anschaut, über Amazon wird ja nicht so viel geredet, aber Amazon ist noch immer der größte Spender an CapEx für Datacenter-Infrastruktur. Die investieren da 120 Milliarden in diesem Jahr für, also in den nächsten 12 Monaten, besser gesagt, für KI-Infrastruktur. Ja, das ist 50% mehr als Microsoft oder Google. Ja, also und natürlich dort, wo es halt existiert, dort will halt OpenAI natürlich reale Ressourcen jetzt kaufen, weil auch Oracle kommt nicht in die Pötte. Ja, die reden zwar viel, aber so wirklich viel Kapazitäten aufgebaut haben sie noch nicht. Ne? Sie haben jetzt mal die Finanzierungen hinbekommen, aber das muss halt alles noch gebaut werden.
Mhm. Tja, also aber das ist auch spannend, weil dass man über Amazon da in diesem Zusammenhang noch gar nicht so viel oder dass man darüber gar nicht viel hört, wenn doch das Volumen viel größer ist. Ja, woran könnte das liegen, dass die so ein bisschen unterm Radar fliegen, weil die zu wenig, sage ich jetzt mal, endkundenrelevante oder für den privaten Endkunden relevante Sachen auf den Markt bringen? Oder wie würdest du das einschätzen?
Amazon ist jetzt halt tatsächlich der einzige Player, der jetzt nicht in die Vollen gegangen ist, was eigene Large Language Models angeht. Mhm. Also sie sind tatsächlich ein reiner Infrastrukturanbieter, also fokussieren sich auf die reine Infrastrukturumgebung und haben hier sogar still und heimlich, ja, also wenn man sich dann, wenn man mal ein bisschen so reinschaut, die haben jetzt schon über 1 Million Trainium-Chips im Einsatz, ja. Und zwar, also diese Trainium 2 sind, Amazon hat ja eigene Chips. Also es gibt ja die Nvidia, die Blackwell-Serie und halt auch die vorige, die Hopper. Und Amazon entwickelt ja eigene Chips und zwar sowohl für Training als auch für Inferenz. Und Amazon hat hier bis Ende 25, bis Ende dieses Jahres, haben sie über 1 Million Custom Chips in Betrieb. Also nicht geplant oder sonst irgendwas, sondern die laufen. Und die Hälfte davon wird schon alleine nur für Claude verwendet. Claude ist quasi der Ankermieter, ja, für diese Trainium Chips. Und das große Problem von den Trainium-Chips ist ja natürlich, es ist jetzt nicht aus dem Ökosystem von Nvidia. Das heißt, das ganze Coding, also man muss ja die Software von Nvidia einsetzen, um diese ganzen KI-Workloads abzuarbeiten. Ja, und natürlich verwendet Amazon nicht den Code von Nvidia, sondern hat einen eigenen Custom-Code. Und natürlich muss dann, um die ganzen Modelle zu trainieren, muss dann auch der Code umgestellt werden. Das heißt, es muss auf eine andere Basis laufen. Und das ist jetzt natürlich die Schwierigkeit und das ist auch der Grund, warum Nvidia noch am Markt dominant ist, weil natürlich keiner bereit ist, die CUDA-Software, also CUDA ist quasi der Name von dieser Software, zu ersetzen, weil natürlich alle gewohnt sind, damit zu arbeiten. Und Amazon hat jetzt eben den ersten Use Case, wo eines der größten LLM-Modelle bereits hier auf Nicht-CUDA läuft und hier schon über eine 500.000 Chips auslastet. Und Anthropic hier auch noch an der nächsten Generation der Trainium-Chips, also Trainium-3-Chips, mitarbeiten wird. Damit wollen sie quasi, das ist eine Kampfansage letztendlich an Nvidia, weil natürlich Nvidia mit ihren 75% oder 78% Gross-Profit pro Hardware einfach unverschämt ist. Also hier sieht man jetzt das Erste, also wenn man sich das mit anschaut, sägt hier Amazon still und heimlich am Ast von Nvidia und wird langsam das übernehmen. Und bei Google ist es ja genauso. Google hat ähnliche Kapazitäten aufgebaut, jetzt nicht in der Dimension wie Amazon, aber also ein Großteil dieser Investitionen, die da reingehen, gehen nicht unbedingt in Nvidia-Hardware rein, ne? Und jetzt versucht Amazon quasi eine eigene Plattform aufzubauen, weil sie haben quasi die eigenen Chips, dann haben sie eben Anthropic mit dem ersten Modell und haben eine eigene Cloud-Plattform mit der Bedrock-Plattform und können jetzt tatsächlich auch Paroli bieten. Und ich glaube, der Fokus, da sieht man wieder, dass Amazon einfach ein extrem gut geführtes Unternehmen ist. Also sehr strategisch, sehr fokussiert. Und sie arbeiten hier einfach daran, dass sie der Infrastrukturanbieter werden für den gesamten Markt. Anders als Google und auch Microsoft. Wobei Microsoft eine ähnliche Strategie verfolgt, aber halt jetzt nicht so konsequent wie Amazon. Ja. Mhm.
Ja, das stimmt. Also das merkt man. Also da wird nicht viel, werden nicht viel Schlagzeilen produziert. Man arbeitet einfach so konsequent vor sich hin. Das fällt auf. Ja, nächster Themenblock, Praxis. Ja, das ist ja auch
ich glaube, eine Sache haben wir noch, was die Infrastruktur angeht. Und zwar ging's, es ist ja jetzt die Message rausgegangen, dass Microsoft darf jetzt 7,9 Milliarden in Cloud-Infrastruktur in UAE, also Arabische Emirate, also investieren. Und das ist insofern relevant, weil ja, und also es gab ja in der Vergangenheit gab es ja diesen Deal mit Microsoft und der G42. G42 ist ein saudi-arabisches Unternehmen und die haben eine Lizenz gehabt, dass sie Nvidia-Chips in den Nahen Osten shippen dürfen und dort auch aufbauen können. Das heißt, da wurden in der Vergangenheit, wenn ich das noch irgendwie richtig in Erinnerung habe, auch so 7,5 Milliarden Euro investiert. Und jetzt kommt die nächste Tranche. Also 7,9 Milliarden sollen jetzt nochmal in Cloud-Infrastruktur gesteckt werden. Davon 5,2 Milliarden für die Rechenzentren und 2,4 Milliarden für den Betrieb. Das heißt, es wurde jetzt in Summe bereits 15 Milliarden in Saudi-Arabien investiert, und zwar mit westlicher High-End-Technologie. Und wer jetzt auch letzte Woche die Nachrichten verfolgt hat, der Trump hat ja auch angekündigt, dass er ja den Markt auch in China öffnen will. Also er wollte ja wieder die Nvidia-Chips in China anbieten. Und dann kam natürlich, das war natürlich aufgrund des Lobbyismus von Jensen Huang, aber natürlich strategisch ist das kompliziert, als haben ihm alle seine Berater abgeraten davon, abgesehen davon, dass es China gar nicht angenommen hätte, weil ja China eine eigene Infrastruktur aufbauen will, hat er natürlich das komplett vom Tisch wieder genommen. Das heißt, China bekommt jetzt keine High-End westlichen Chips mehr. Im Gegenteil, also der chinesische Markt ist für amerikanische Chiphersteller sozusagen komplett gestorben. Im Gegensatz dazu wird aber in Saudi-Arabien sehr viel investiert, um quasi die tatsächlich sich an den Westen zu binden. Ja, also hier wird Kapital als geopolitisches Mittel genutzt, sozusagen den Nahen Osten, der ja über sehr viel Kapital verfügt, ja, sehr stark an den Westen zu binden. Also es geht jetzt nicht nur um Kapital, sondern halt auch um Technologie. Also es wird quasi nicht nur Kapital genutzt, sondern auch Technologie, um sie zu binden. Und das wird sich zeigen, ob sich das in Zukunft auszahlen wird, weil natürlich versucht die US-Regierung hier klarzustellen, dass diese Sachen nicht für China genutzt werden dürfen oder halt für feindliche Staaten, also für den Westen feindliche Staaten. Aber trotzdem könnte jederzeit die saudische Regierung sagen, okay, wir haben das jetzt aufgebaut, ist mir jetzt wurscht und wir machen jetzt, was wir wollen damit. Ja? So wie es der Trump auch jeden Tag macht. Ja? Was interessiert mich der Scheiß, den ich gestern erzählt habe?
Ja klar, weil die Situation haben wir ja mehr oder weniger mit dem Öl auch, ne? Das könnten sie auch machen, oder mit den Öllieferungen, könnten ja auch sagen, haben sie auch schon gemacht in der Vergangenheit, Stichwort Ölkrise in den 70ern und das können sie mit KI natürlich dann auch machen, ja klar. Aber da, wo das Geld liegt, ja, da läuft halt, laufen halt die Dinge, Politik hin, Politik her, Geld sticht dann immer noch alles andere, sieht man ja, auch im Fußball.
Perfekte Beweis.
Ja, nicht nur die KI-Chips gehen nach Saudi-Arabien, sondern auch die Weltprofi-Fußballer, die bisher noch in Europa oder Südamerika gespielt haben.
Ja.
Ja. Aber wenn wir jetzt schon mal noch sind, dann bei dem Thema KI-Ausgaben, dann hauen wir jetzt noch einen raus. Denn auch Apple, von Apple hört man ja auch nicht so wahnsinnig viel. Ja. Die wollen aber jetzt da auch mehr tun und stocken eben ihre KI-Ausgaben auf. Die Frage ist, was machen sie damit? Was planen die konkret?
Es gibt ja schon viele Gerüchte, warum Apple so zaghaft ist in dem ganzen KI-System. Und es gibt schon einige Stimmen, also man hat sicher schon über viele Podcasts auch gehört, dass viele vermuten, dass Apple seine Endkundenmacht nutzt, um all die KI-Anbieter, die derzeit da sind, die müssen ja irgendwann einmal auf dem iPhone laufen. Und bis jetzt ist das ja alles sehr restriktiv. Also Apple lässt wenig zu. Die haben ihre eigene Siri und nutzen quasi ihre Marktmacht zu den wichtigsten Endkunden. Und eine der Überlegungen ist, also denken viele, dass Apple auch zum Cloud-Anbieter wird. Und zwar zum Premium-Cloud-Anbieter. Das heißt, sie sagen ja, das sind ja die restriktivsten, also was so User-Rechte angeht. Und wenn jetzt irgendjemand seine KI-Produkte auf iPhones anbieten möchte, dann muss das auf der Apple-Infrastruktur laufen. Und da zahlen die dann halt 50% Marge oder 100% Marge oder was auch immer. Und das sieht man ein bisschen an den Kapitalausgaben. Apple hat in den Earnings Report, hat man gesehen, dass sie 18 Milliarden in CapEx-Ausgaben haben werden und dass sie auch einen eigenen KI-Chip entwickeln. Und das deutet darauf hin, dass es früher oder später ein Cloud-Modell geben wird von Apple für all die Leute, die auf den Apple-Devices KI-Systeme laufen lassen wollen. Damit halt Apple die Hoheit darüber hat, über die Daten. Also das ist, das könnte der Hintergrund sein, aber das sind alles nur Vermutungen. Natürlich hat man noch nichts offiziell gehört.
Okay, ja und passend dazu gibt es ja auch noch jetzt die Meldung, dass Apple Google etwas zahlen will, ne, für die Nutzung von Gemini für Siri. Also da gibt's ja, es gibt ja eine Verzahnung zwischen Apple und Google. Also Google zahlt Apple dafür, dass Google die Standardsuche bei Apple ist. Jetzt zahlt Apple Google etwas, dass sie Gemini nutzen dürfen. Oder vielleicht kriegen sie aber einen Discount dann, oder Google kriegt dann einen Discount für die Platzierung. Das weiß man nicht.
Linke Tasche, rechte Tasche.
Ja, genau. Aber da sieht man schon, da, dass da die zwei natürlich so, schon sehr stark zusammenspielen, um ihre Positionen dann auch zu festigen.
Ja, ich meine, das ist hier ein bisschen auch Bilanzpolitik, ne? Also wenn da, wie gesagt, wenn 20 Milliarden an Apple gezahlt werden für die Suchmaschine und 1 Milliarde für Gemini gezahlt wird, so kann halt Google sagen, wir haben über 1 Milliarde noch zusätzlich an Gemini-Einnahmen gehabt und kann das halt in ihrer Bilanz besser darstellen, auch wenn jetzt die realen Einkünfte jetzt über Search gekommen sind, klarerweise. Ja,
ja genau. Ja, aber da tut sich auch was, weil Apple hat ja da, wie gesagt, auch zumindest nach Auffassung mancher noch etwas Nachholbedarf. Und wenn man das dann nicht mit eigenen Produkten alleine stemmt, dann holt man sich halt einen starken Partner an Bord. Ja.
Übrigens noch eine Message, die auch interessant war. In dem Earnings Call hat ja der Tim Cook auch gemeint, dass sie auch grundsätzlich drüber nachgedacht haben, ganze LLM-Anbieter zu kaufen, aber halt, dass die halt ein bisschen jetzt überbewertet sind. Da würde ich mal sagen, zu spät.
Oder einfach noch ein bisschen warten.
Ja, genau, ja. Also vielleicht in 2 Jahren OpenAI, ja. Boom.
Ja, eben. Vielleicht ist OpenAI dann zum Schnäppchenpreis zu haben. Genau. Alles möglich.
Oder XAI. XAI ist die am ehesten sterben werden.
Glaube ich auch. Ja, also die spielen ja auch echt nur eine untergeordnete Rolle zurzeit in zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Da gibt's ja jetzt auch dieses Grokipedia oder wie das heißt. Hast du schon mal angeschaut?
Ja, ich find's überraschend gut. Es klingt jetzt blöd, ja. Mhm. Ich finde, die Inhalte sind tatsächlich in den meisten Fällen besser als Wikipedia. Also referenziert, differenzierter. Aber man hat trotzdem einen sehr starken Bias drinnen. Ne? Also es wird alles, was halt irgendwie so ein bisschen rechtes Gedankengut ist, wird immer so ein bisschen verschleiert dargestellt. Mhm. Es wird behauptet, dass das, ja. Also in den Formulierungen ist halt sehr viel Konjunktiv drinnen, um zu verschleiern, dass es um rechtes Gedankengut geht.
Okay, verstehe. Ja, klar, also so kennt man es ja auch von Grok bisher. Aber ja, also dann schaue ich mir das doch mal an. Ich habe es mir bisher ehrlich gesagt noch gar nicht angeschaut. Ich habe nur gehört, also Google hat bisher, glaube ich, erst noch nicht mal 500 Seiten oder Inhalte von Grokipedia indexiert. Aber ja gut, das
Backlinks.
Aber jetzt sind wir schon so ein bisschen im Praxisbereich. Lass uns da noch bleiben. Da sind wir auch noch auf ein paar interessante Meldungen gestoßen. Und zwar hat Google Gemma aus AI Studio entfernt, nachdem eine Senatorin die Anschuldigung einer Falschmeldung geäußert hat. Also genau genommen ging es um eine konkrete Frage, die Gemma beantwortet hat. Es geht um Marsha Blackburn und die Frage lautet: Has Marsha Blackburn been accused of rape? Also wurde sie praktisch der Vergewaltigung beschuldigt? Und da wurde wohl fälschlicherweise angeblich die Auskunft gegeben, dass während einer Kampagne im Jahr 1987 ein State Trooper, also ein Soldat, geäußert haben soll, Blackburn habe ihn irgendwie bedrängt, ja, und das sei nicht wahr und deshalb geht man dagegen vor und Google hat ja offensichtlich auch reagiert. Ja, also das ist wieder so ein Fall, wo dann Falschmeldungen oder Halluzinationen auch sehr prominent an die Oberfläche kommen und dann eben auch zu entsprechenden Reaktionen führen. Ich glaube, das wird auch immer wieder passieren. Ich wüsste jetzt nicht, wie sich das in Zukunft sinnvoll vermeiden lassen könnte, oder?
Ich habe eine neue Geschäftsidee. Also, was machen jetzt all die ganzen Anwälte, die wegen DSGVO und sonst irgendwie verstößen oder halt Bilderrechten, also die Bilderrechts-Hoshis, ja, die sind ja jetzt alle arbeitslos, weil es gibt ja nur mehr KI-generierte Bilder. Und die haben jetzt ein ganz neues Geschäftsmodell. Die werden jetzt einfach irgendwelche Prompts von irgendwelchen Leuten reinstellen und Behauptungen versuchen, der KI zu entlocken, um dann Geld zu erpressen von den großen LLMs.
Ja, ich glaube, so weit abwegig ist das gar nicht.
Wir haben es ja schon bei diesem rechten Influencer bei Meta gemerkt, ne? Der hat ja da Millionen kassiert und ist jetzt fett angestellt bei Meta als Berater.
Ja.
Ja. Jetzt haben wir diese komische Senatorin, die wird sicher auch einen Ausgleich oder irgendeine Entschädigung haben wollen. Also an all die Anwälte draußen, die bis jetzt diese Bilderrechtskacke gemacht haben, hier ist ein neues Geschäftsmodell. Stoßt euch drauf.
Warum sollten wir das den Anwälten überlassen? Ich meine, wir können doch einfach auch zu unserer eigenen Person mal versuchen, irgendwelche Fakes zu bekommen mit passenden Prompts. Da können wir dann vielleicht auch noch ein bisschen Geld rausschlagen.
Das ich glaube,
mit ein bisschen Tricks
schaffen wir das. Weißt du,
das würde nicht gleich mit Vergewaltigung kommen oder so, sondern vielleicht eher ein bisschen harmlosere Sachen. Aber ich glaube, da könnte man schon was hinkriegen mit ein bisschen Prompt Engineering.
Bestimmt.
Okay. Jetzt, ich ziehe mal die eine Meldung vor, weil wenn wir schon im Umfeld von Fraud und Betrug sind, dann passt das auch sehr gut dazu, weil anscheinend werden KI-Tools verstärkt genutzt, um Spesenbelege zu fälschen und damit dann auch Steuerbetrug zu betreiben oder Spesenbetrug, wo auch immer man das verwenden kann, für Fake-Quittungen. Ja, es liegt ja nahe, solche Quittungen lassen sich ja inzwischen täuschend echt nachahmen und anscheinend gibt es da so Daten von einer Abrechnungsfirma, die gezeigt hat, Betrugsbelege, die entdeckt wurden, die waren zu 14% KI generiert und ein Jahr zuvor gab es überhaupt noch keine KI-Fälschung. Auch ein neues Geschäftsmodell, was sich da entwickelt, oder?
Ja, Geldwäsche advanced. Also du musst jetzt nicht mehr einen Friseurladen aufmachen, um dort dann irgendwelche virtuellen Kunden durchzujagen und dann irgendwelche Kosten zu generieren, sondern du kannst einfach die Quittungen generieren, abrechnen und hast dein Geld gewaschen. Bis das Finanzamt draufkommt, ist eh wurscht. Ja? Machst du auf jede virtuelle Bude. Also ist doch easy jetzt, ja. Also du kannst jetzt einfach so ein bisschen deine Kosten reduzieren, damit sparst du dir Steuern. Alles gut.
Ja, doch. Also auch, ich finde es schön, dass wir jetzt heute wieder so ein bisschen Inspiration auch liefern, was man zukünftig alles so machen könnte. Ja. Und ich entscheide mich jetzt noch zwischen diesen Fake-Prompts und gefälschten Quittungen. Klingt beides verlockend für mich, ehrlich gesagt.
Groß ins Geldwäsche-Projekt einsteigen. Das ist
ja jetzt genau. Man muss ja gucken.
Man muss ja gucken.
Ja. Andere machen es ja auch. Ja, warum soll man es nicht auch machen? jetzt auch noch was Praxisrelevantes und da sieht man auch wieder, dass KI immer mehr so den Weg auch in das normale Internet-Web-Nutzerverhalten findet und laut Shopify ist der KI-Traffic seit Januar um den Faktor 7 gestiegen und die von KI initiierten Bestellungen sogar um den Faktor 11. Wir wissen ja, dass sich Shopify da engagiert, auch mit OpenAI, ChatGPT zusammenarbeitet, aber es gibt jetzt eben auch mit Perplexity und Microsoft Copilot entsprechende sogenannte In-Chat-Shopping-Experiences und ich glaube auch, dass viele Kunden, Kundinnen nicht ganz abgeneigt sind, KI zu verwenden, um zu shoppen. Und das eröffnet wieder ganz neue Tätigkeitsfelder und Möglichkeiten. Hast du schon mal was geshoppt per KI?
Nee, das habe ich noch nicht gemacht, aber wir haben eh schon gesagt, dass das zukünftige Geschäftsmodell, also die Alternative zur Werbung sein wird, ne? Also, dass der ganze E-Commerce in diese Bots reingeht, und dass man dann halt irgendwie Geld abdrücken muss. Die E-Commerce-Shops müssen dann den Chatbots quasi Geld abgeben oder irgendein Revenue-Share-Modell machen, damit sie dann erwähnt werden. Solange es ist so wie mit Google am Anfang, ne? Solange sie noch kein Geld damit verdient haben, kriegt man auch noch gute Ergebnisse. Sobald das Werbemodell dazu kommt oder das Affiliate-System dazu kommt, sinkt die Qualität rapide und dann wird es wahrscheinlich unbrauchbar. Ja, das ist die Frage, wann dieser Punkt kommen wird. Wir haben noch viel Luft nach oben. Also, und auch wenn es jetzt nach viel klingt, der siebenfach, wenn du halt 0,01% hast und dann sind es halt 0,07%, ist es eine Versiebenfachung, aber es ist halt immer noch unbedeutend. Ja.
Das ist richtig. Das ist richtig. Also die Wachstumsraten sind natürlich hoch, aber wir kommen von einem sehr geringen Niveau. Das darf man nicht vergessen dabei. Aber ja, man muss es natürlich im Auge behalten und schauen, wie sich das weiterentwickelt. Also KI wird mehr und mehr zum wichtigen Element im Marketing, also nicht nur KI, um damit Marketing zu betreiben, sondern auch KI als Plattform, auf der man gerne genannt werden möchte. Und ja, damit komme ich zu unserem heutigen Schwerpunkt, der mir sehr gut in die Hände, in die Karten spielt, weil das ja auch so ein bisschen in Richtung SEO geht. Also die Frage ist, wie kann man KI einsetzen? Was muss man tun, um ein KI-System genannt zu werden, als Marke, als Website, wie auch immer? Da scheinen sich ja so ein bisschen die Geister, ob man das jetzt noch SEO nennt oder ob das jetzt Geo ist oder LLMO oder AEO oder, ne? Ich bin ja ein starker Verfechter der These, SEO bleibt SEO, ja, auch ob das jetzt Google ist oder ob das ein KI-Modell ist, was eigentlich keine klassische Suche ist. Der Begriff hat sich ja inzwischen so ein bisschen verselbstständigt. Also SEO bedeutet einfach, unternehme was, damit ich irgendwie irgendwo gesehen werde. Deshalb auch SEO. Ha, Wortspiel, ja. Kurze Zeit für Lacher. Okay. Und dass ich dann eben auch daraus, und darauf kommt es ja an, Transaktionen, Konversionen ableite. Also letztendlich, dass ich mein Produkt einfach verkaufen kann. So. Und da gibt es natürlich sehr, sehr viele Theorien, sehr, sehr viele Ansätze, die empfohlen werden, wie man in KI sichtbar sein kann. Du hast ja richtig schon auch geschrieben, es gibt kein, wie soll ich sagen, Playbook, keine allgemeingültige Anleitung, wie es das zum Beispiel bei Google gibt. Selbst bei Google gibt es das nicht, ja, weil auch da heißt es ja immer, es kommt drauf an. Aber bei KI ist das noch ein bisschen komplizierter. Also erstens, weil es gerade noch sehr stark in der Entwicklung ist, und zweitens, weil wir natürlich im KI-Bereich eine viel stärkere Personalisierung haben. Das heißt also, dass da noch viel unterschiedlichere Ergebnisse zustande kommen. Plus, das Ganze ist, wie wir auch schon besprochen haben, nicht deterministisch. Also selbst wenn jetzt ein und dieselbe Person zweimal direkt hintereinander denselben Prompt absetzt, kann sie zweimal komplett unterschiedliche Ergebnisse bekommen. So, das macht es natürlich alles nicht einfacher. Jetzt habe ich viel geredet. Jetzt würde ich erstmal, bevor ich da weiter in die Tiefe gehe, würde mich mal deine Sicht der Dinge interessieren. Hast du da für dich schon irgendwie Hypothesen gebildet, wie man die KI, Sichtbarkeit in KI als Marke, als Website fördern könnte, weil betrifft ja letztendlich auch dich selbst.
Definitiv. Also, und das Thema habe ich auch deswegen heute reingenommen, weil ich im Rahmen einer Investorpräsentation dazu gezwungen war, das zu formalisieren, was wir so tun. Weil es, wenn mich jemand fragt, wie wir quasi unseren aktuellen digitalen Vertrieb erneuern wollen, dann sage ich immer, wir sind all in KI. Ja, das reicht meistens, weil die Leute dann sich denken, ah, okay, der macht jetzt ganz viel in KI. Ja, was auch immer das bedeutet. In Wirklichkeit weiß ja keiner wirklich, wie man das tut, und wir inklusive, also wir haben auch keinen Plan davon. Aber wir experimentieren halt viel, und auch mit dir zusammen versuchen wir einfach Ideen zu entwickeln, wie man sozusagen diesen neuen Kanal irgendwie beleben könnte. Also eine der Grundhypothesen, also, und das muss ich ganz klar sagen, ist, aktuell kenne ich kein Geschäftsmodell weltweit, das rein durch den Lead-Kanal Chatbots ausreichend Conversions generiert, um ein Geschäftsmodell zu rechtfertigen. Das ist mal der Stand jetzt. Also das ist das, ich kenne wirklich kein einziges Geschäftsmodell, wo das funktioniert.
Ja, geht mir auch so, kann ich bestätigen, ja.
Die Hypothese ist trotzdem, dass das die Zukunft sein wird. Also das ist mal die Grundannahme. Und das ist auch die Grundlage für all das Tun. Warum wir das eigentlich alles tun? Weil, falls es mal nichts anderes mehr geben sollte, weil Suche nur noch mehr ein Feature einer KI, eines KI-Agenten ist, ja, dann wollen wir da trotzdem mitspielen. Das heißt, es gilt jetzt mitzumachen, in vielleicht 2, 3 Jahren relevant zu sein. Vielleicht geht es auch schneller, vielleicht ist es auch 6 Monate oder 3 Monate, ich weiß es nicht, ja. Aber auf jeden Fall muss man jetzt handeln, weil in einem Jahr ist es wahrscheinlich zu spät, ja, weil der Vorsprung einfach viel zu groß ist. Und da haben wir ein paar Grundhypothesen aufgestellt. Und eine der Grundhypothesen ist das Thema Multimodalität. Da würde ich dich mal fragen, wie wichtig, denkst du, ist die Multimodalität in der Content-Generierung für eben, dass man in KI-Bots erscheint?
Ja, also das Multimodalität bedeutet ja letztendlich, dass man nicht nur mit Text, sondern zum Beispiel auch mit Bildern, mit Videos und so weiter präsent ist, weil Suchanfragen ja gerade im Shopping-Bereich sind ja immer öfter auch bildbasiert. Ja, das heißt, dass man da natürlich auch dann passende Inhalte bereitstellt, um dann auch sichtbar zu sein. Also meine Einschätzung ist wirklich, ja, das ist eine Dimension, die man mit auf dem Schirm haben sollte. Das heißt also, neben vielen anderen Dimensionen, auf die gehe ich gleich noch ein, ist das ja Vorhandensein von Content in diesen verschiedenen Medienbereichen und Medienartenbereichen sehr wichtig. Das heißt also, wenn man die Möglichkeit hat, Inhalte zu erstellen, sei es jetzt hochwertiges Bildmaterial, seien es Videos, sei es Audio, Podcast und so weiter, vieles davon machen wir ja schon, dann sollte man das tun. Und das gilt auch für andere Dimensionen, wie zum Beispiel diese klassischen Personas oder ich nenne es jetzt mal einfach diese Zielgruppendifferenzierung. Also ein Beispiel ist, schreibe ich oder erstelle ich meine Inhalte jetzt zum Beispiel nur für Experten, in unserem Beispiel jetzt nur für KI oder IT-Experten, oder richte ich mich jetzt zum Beispiel auch an diejenigen, die sich mit einem Thema nicht so gut auskennen und die ich dann vielleicht schon vorher irgendwo abholen muss und denen ich mehr erzählen muss. Und umso mehr Facetten man in diesen Bereichen abbilden kann und abbildet, desto größer dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass man dann in entsprechenden Antworten für entsprechende Personengruppen oder jetzt um beim Beispiel Multimodalität zu bleiben, um zum Beispiel auch bei bildbasierten Prompts dann als Quelle ausgewählt zu werden. So würde ich das einschätzen. Ja.
Da würde ich gleich auf das nächste große Thema reinkommen und das ist, weil du hast jetzt hier die Personas angesprochen und auch die breite Fächerung der Inhalte, um halt die Bedürfnisse dieser Personas abzudecken. Wie wichtig, denkst du, ist denn die Konsistenz? Also, wenn man drüber nachdenkt, wie Transformer-Modelle arbeiten, wird einem ja recht schnell klar, dass das alles in so Vektorräumen geclustert wird, ja. Und schon in der Vergangenheit mit SEO war es ja so, dass die Terminologie, die man da verwendet hat und die Textart und die Wörter, also so früher war es sehr viel, sehr, sehr Keyword-spezifisch, sage ich jetzt einmal in der SEO-Welt. Jetzt ist es zwar nicht mehr Keyword-spezifisch, aber trotzdem hat es semantisch eine Bedeutung. Ja, also die Semantik hat eine größere Bedeutung als die Keywords. Und da ist jetzt die Frage, wie relevant und wie wichtig siehst du die Konsistenz in deiner Message? Also muss man es sehr hyper-targeted machen oder möglichst breit, dass man eher gesehen oder aufgenommen wird in diesen Vektorraum oder halt in den Nennungen. Ja?
Also da zwei Sachen dazu. Also zum Ersten, diese diese Vektorisierung, sage ich mal, oder man spricht ja auch oft von so Embeddings, ja, das ist sicherlich etwas, das man berücksichtigen sollte. Nicht zu feingranular aus meiner Sicht. Also ich glaube, wenn man eben da eine bestimmte Linie verfolgt oder eine bestimmte, also bestimmten Grundsätzen folgt, was die Art und Weise der inhaltlichen Kreativität entspricht, dann ist man da schon mal ganz gut aufgestellt. Ich würde aber da auch nochmal unterschiedliche Ebenen einfach einfließen lassen. Also man kann durchaus natürlich auch innerhalb dieser Konsistenz sagen, ich bin auf verschiedenen Ebenen unterwegs. Also ich habe zum Beispiel Experten-Content, der immer in eine bestimmte Richtung geht. Ich habe Laien-Content, der immer in eine bestimmte Richtung geht. Und das Zweite, was da noch wichtig ist, das ist auch die sogenannte Zitierfähigkeit. Das spielt auch noch so ein bisschen mit rein. Das heißt, dass man möglichst klare Aussagen treffen sollte, sowohl im Fließtext als auch in den Überschriften oder auch sonst wo. Dass also in einem kurzen, möglichst kurzen, klaren Satz deutlich wird, was will ich aussagen. Ja, also nicht, das könnte so und so sein zum Beispiel, sondern der Grund dafür ist Doppelpunkt. So, das hilft natürlich dann auch den KI-Systemen, diese Botschaften besser zu extrahieren und erhöht dann natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass man für entsprechende Fragen genannt wird. Ja, also das ist was so noch ein bisschen, sage ich mal, über diese klassische SEO im Moment hinausgeht, oder beziehungsweise auch das war ja früher schon nicht unwichtig, aber das wird heutzutage noch mehr betont, dass man eben diese Zitierfähigkeit schafft. Ich kenne das noch von früher, es gab ja früher schon diese sogenannten Featured Snippets in Google, also diese erweiterten Suchantworten oberhalb der normalen Suchergebnisse. Und auch da war es immer schon ganz gut, wenn man möglichst klar die Inhalte auf den Punkt gebracht hat. Und das kann man jetzt im Prinzip übertragen auf das ganze Thema KI.
Und da kommen wir dann aber auch schon auf die, also wenn du schon sagst, zitierfähig, vieles ist zwar zitierfähig, aber es kommt schon 100 Millionen Mal vor. Ja, das ist ja das nächste Problem. Und jetzt geht es darum, wie differenziert man sich, weil ein LLM, das hat Trainingsdaten, das lädt das alles rein. Und wenn es quasi einen Token-Space für etwas generiert hat, dann ist der vorhanden, aber die Assoziation zu deiner Marke ist ja überhaupt nicht gedeckt. Das heißt, man muss sich ja in irgendeiner Art und Weise differenzieren, um dann hier bei entscheidungskritischen Fragen, also wenn jetzt deine Zielgruppe eine Frage stellt, welchen Anbieter soll ich denn nehmen, ja, dann muss ja die KI in irgendeiner Art und Weise unterscheiden können, nicht nur den Inhalt, also eine Frage, die beantwortet wird, die zitierfähig ist und ganz klar, aber woher soll sie sagen, der ist besser als der andere? Das heißt, man muss sich irgendwie mit einzigartigen, proprietären Daten oder Verknüpfungen zu diesen Aussagen differenzieren. Wie siehst du das? Also wie macht man sowas am besten?
Ja, das ist ja gerade eine spannende Frage, die im Moment noch so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt. Und das ist in der Tat im Moment noch ein Problem für viele KI-Plattformen, nämlich einfach die Validierung vorzunehmen. Also konkret kann man das ja sehen. Da ist OpenAI gerade dabei, etwas aufzubauen, weil die natürlich gerade im Shopping-Bereich darauf angewiesen sind, dass sie ja möglichst verlässliche Marken und Produkte anzeigen. Und das funktioniert so, da bin ich jetzt gerade auch auf eine interessante Studie gestoßen, dass praktisch zur Validierung verschiedene Quellen hinzugezogen werden, die dann gemeinsam so eine Art Bewertung ermöglichen. Also zum Beispiel werden ja Wikipedia und Reddit sehr oft verwendet, während Wikipedia zum Beispiel gerne zur Bestätigung von Entitäten genutzt wird, weil Wikipedia ist einfach ein unglaublich umfangreiches Sammelbecken für verschiedene Entitäten, wird Reddit gerne für sogenannten Social Proof und Erfahrungswerte genutzt, die dann hinzugezogen werden können. Und weitere Quellen sind zum Beispiel auch Bewertungsportale. Und wer als Marke jetzt zum Beispiel oder als Website bevorzugt erwähnt werden möchte, muss meiner Meinung nach eben zukünftig noch mehr darauf achten, in diesen Kanälen, aber auch in weiteren genannt zu werden. Bisher ist es aus meiner Erfahrung eher so, dass es, und das belegen auch verschiedene Studien, dass es vor allem darauf ankommt, auf möglichst vielen und möglichst einflussreichen Drittwebsites genannt zu werden als Marke. Und da funktionieren ja im Moment noch sehr gut diese Top-Listen, also die 10 besten Anbieter für Hardware-Wartungen, die 10 besten SEOs, was weiß ich, ja. Und wenn das auf einer großen bekannten Plattform, Website veröffentlicht wird, dann hat man da gute Chancen, dann auch genannt zu werden. Das bringt mich wieder zum klassischen SEO für Google, weil es gibt ja jetzt schon erste SEOs, die erwarten, dass genau solche Inhalte mit dem nächsten großen Google-Update abgestraft werden. Also weil jetzt viele eben solche Listen veröffentlichen, um in KI sichtbar zu sein, kann man sich vorstellen, dass Google genau die beim nächsten Mal abwerten wird. Also man darf bei dieser ganzen KI-Optimierung nie auch so die klassische SEO aus dem Blick verlieren, weil im Idealfall sollte das, was man für die eine Seite unternimmt, eben auch für die andere Seite gut sein oder ihr zumindest nicht schaden.
Wenn ich da ein bisschen so zuhöre und versuche, irgendwie die Technologie zu verstehen, ja, das, was du sagst, dass halt auch der Social Proof und die Entitäten in verschiedenen Quellen dann geprüft werden, das würde ja darauf hindeuten, dass die Large Language Models eine Art zusätzlichen Algorithmus zur Validierung von Informationen hätten. Aber so funktioniert ja grundsätzlich nicht der Transformer-Prozess. Ne? Der ist ja rein datenbasierend. Ja. Das heißt, und da kommen wir auf das, was du als nächstes gesagt hast, sie greifen eben genau auf diese Webseiten zu, die diese Rankings generieren. Deswegen funktioniert das wahrscheinlich auch ganz gut, ja, weil sie diese Listen reinladen und dann einfach abfragen können im Vectorspace Top 10 Wartungsanbieter. Und da steht dann halt oben, ganz oben, klarerweise Hardware-Wartung.com.
Genau, was sonst? Richtig.
Aber jetzt ist die Frage, und du hast es ja auch wieder jetzt angesprochen, der Ranking-Algorithmus von Google tickt ja ganz anders. Der genau. Ranking-Algorithmus hat ja ganz viele unterschiedliche Faktoren. Also der hat ja nachweislich über 200 Elemente, die berücksichtigt werden von User über technische Sachen, über Content, was auch immer. Also da gibt es ja sogar schon geleakte Papers, wo die ganzen Algorithmen oder halt die Signale besprochen werden. Ein LLM kann das ja nicht leisten. Das heißt, es muss immer eine Art Grounding-Prozess stattfinden, ja, wo validiert wird auf einem Ranking-Algorithmus, welche Inhalte relevant sind. Und da kommen wir dann eben zum nächsten Problem. Wir wissen ja, dass OpenAI sowas nicht hat, ja, und wir wissen auch, dass der Einzige, der das hat in Wirklichkeit, eigentlich Google ist, ja. Also wie siehst du die Rolle von OpenAI und halt Anthropic und Perplexity und all den anderen außerhalb von Google? Was kann man da tatsächlich steuern? Also kann man da irgendwas steuern oder sagst du, wir beeinflussen einfach über SEO den Grounding-Prozess massiv?
Genau, also im Moment ist es so, solange die KI-Anbieter noch sich sehr stark auf Google verlassen, sei es jetzt direkt oder indirekt über gescrapte Suchergebnisse, ist natürlich klassisches SEO auch die Eintrittskarte für Sichtbarkeit in der KI. Aber ich gehe sehr stark davon aus, dass gerade OpenAI und die anderen Großen sich nicht auf Dauer in dieser Abhängigkeit befinden wollen von Google. Und das sieht man ja jetzt, wie gesagt, auch beim Thema ChatGPT mit Shopping, dass sie jetzt nach und nach eben dazu übergehen, eigene Methoden auch aufzubauen. Zum Beispiel durch Entitätendatenbanken und vielleicht auch durch so etwas wie ein Ranking-Algorithmus, wenn man da von Ranking sprechen kann. Im Grunde funktioniert es ja nicht anders jetzt als bei der klassischen Suchmaschine. Bei der Suchmaschine hast du den Suchindex, ja, da ist auch viel Müll drin. Und da wird nicht alles in den Suchergebnissen angezeigt, sondern das muss erst durch diesen Ranking-Prozess durch. Bei der KI hast du halt dieses die großen Large Language Models, da ist auch viel Müll drin. Und im Moment kriegen wir das auch ziemlich viel praktisch ungefiltert präsentiert. Und in Zukunft wird dann eben auch noch so eine Schicht dazwischen gezogen sein, die dann mehr und mehr eben auch von den Anbietern selber betrieben wird, um da die Abhängigkeit eben von Google zu reduzieren. Also von daher denke ich, wenn man heute an klassischen Signalen, an klassischen Möglichkeiten arbeitet, die so in Richtung Vertrauenswürdigkeit und Autorität gehen, dann wird das auch in Zukunft bei KI-Plattformen hilfreich sein, da auch weiterhin sichtbar zu sein. Im Moment, aktuell, würde ich sagen, kann man vieles noch über Masse erschlagen. Also wir sind im Moment noch in so einer Wildwestzeit und einfache Dinge funktionieren, indem du halt zum Beispiel versuchst, irgendwelche Listicles einzukaufen und dann schaust, dass du da eben als Top-Anbieter genannt wirst. Aber das wird sich dann, hoffe ich jedenfalls, mit der Zeit ändern.
Also das sehe ich ähnlich. Und ich sehe auch in letzter Zeit, gerade aus der SEO-Szene heraus, die sich eher technischer mit dem ganzen Thema befassen, dass die sehr stark in die Optimierung, in dieses Embedding-Thema reingehen und sagen, hey, ich habe jetzt hier Content und dann tue ich den Embedden, schaue mir die Vektoren an von den jeweiligen Embedded-Daten, gleiche die dann mit den Top 10 Rankings in Google oder halt in den Aussagen von OpenAI und versucht dann quasi Vektoroptimierung oder Embedding-Optimierung zu machen, indem man dann dieselben Wörter oder Framings verwendet. Was hältst du von dieser Bewegung?
Ja, gut, also das ist ja jetzt auch wieder so praktisch diese, ich möchte es mal nennen, so diese klassische Unterteilung On-Page, Off-Page, ja, wie man es bei SEO hat. Also das, was du jetzt genannt hast, also auch so diese Optimierung für Embeddings und Formulierungen und so weiter, das ist für mich ganz klar eben dieses On-Page-Thema. Und Off-Page ist halt alles, was so, ja, die Sichtbarkeit oder die Präsentation der Website irgendwie außerhalb statt bezeichnet. Also da können auch Links mit reinspielen, da können Erwähnungen mit reinspielen, da können auch so sogenannte Sentiments mit reinspielen. Also wird über meine Seite eher oder meine Marke eher positiv gesprochen oder eher negativ. Da gibt es ja inzwischen auch eine Reihe von Tools, mit denen man das ganz gut auch prüfen kann. Ja, also man sieht einfach, auch wenn sich vielleicht die Methodik im Detail so ein bisschen unterscheiden mag oder differenziert ist, es ist und bleibt immer noch das Geschäft, wie wir es für Google betrieben haben, mit einigen Feinheiten drüber hinaus.
Die Feinheiten, von denen du geredet hast, sind das unter anderem so strukturierte Daten, Markups und solche Markups für FAQ-Formate und solche Sachen? Oder meinst du tatsächlich halt jetzt im Content?
Ich meine damit, also das, bei den Markups ist man sich ja jetzt noch nicht so sicher, ob und wie die jetzt von der KI ausgewertet wird, ja. Ich würde dazu raten, selbst wenn es jetzt noch nicht der Fall ist, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass es dann in naher Zukunft der Fall sein wird. Ja, also auch da vielleicht eher schon so ein bisschen in Richtung Zukunft planen. Und ganz ehrlich, ich meine, es ist ja kein großer Aufwand, jetzt maschinenlesbare, strukturierte Daten auf der Website zu hinterlegen. Das machen wir ja schon seit Jahren. Also warum soll man es jetzt auf einmal nicht mehr machen? Und ich würde sagen, all das, was man ohnehin schon an Optimierung betrieben hat und was jetzt auch nicht viel Geld kostet oder viel Aufwand erzeugt, das würde ich natürlich weitermachen. Weil im Zweifelsfall schaden wird es nicht. Ja? Es kann höchstens von Nutzen sein.
Viele behaupten ja, dass dieses ganze Markup-Thema ja gekommen ist, damit Google sich eben für diese KI-Fizierung der Daten irgendwie die Arbeit spart. Also man lässt quasi die End-User die Daten so aufarbeiten, dass sie die KI am besten lesen und dass man dann besser damit lernen kann. Jetzt ist natürlich Google der Einzige, der das bis jetzt verwendet hat. Und wahrscheinlich schadet es nicht, wenn diese Strukturen da sind, dass dann vielleicht ein OpenAI, wenn es jetzt mal einen neuen Algorithmus lernt, dass es wahrscheinlich auch ähnlich diese Daten nutzen wird, weil sie da halt am ehesten strukturierte Daten haben, um sie halt für irgendeine Art von Algorithmus trainieren zu können. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass es vielleicht für Google keine Relevanz mehr hat, aber wahrscheinlich für alle anderen Large Language Model Anbieter, weil die ja noch alle lernen müssen, was Google schon seit Jahrzehnten tut. Ich möchte nochmal zurückkommen auf das Thema Grounding, ja, und halt auch auf die, weil es gibt ja grundsätzlich immer zwei Möglichkeiten, wie man in diesen LLMs vorkommt. Das eine ist quasi, man kommt in den mit den Trainingsdata vor. Und die sind ja aber, wie wir wissen, begrenzt und abgeschnitten, weil das ja Pre-Training ist. Das heißt, es gibt irgendeinen Zeitpunkt X. Bis dahin hat der Algorithmus das gelernt. Und wenn neuere Sachen kommen, dann sind die nicht drinnen.
Richtig.
Dieses Problem zu lösen, gibt es dann quasi den Grounding-Prozess, der halt quasi das Internet absucht und sagt, wenn du jetzt irgendwas Aktuelles wissen willst oder etwas, was jetzt nicht in meinen Trainingsdata vorhanden ist, dann geh bitte ins Internet, such dir diese Daten und das wird als Kontext dem LLM mitgegeben, um dann eine Antwort zu geben, auch wenn in den Trainingsdaten jetzt keine klare Meinung zu etwas steht. Was könnte man alles tun, um eben den Grounding-Prozess noch besser zu machen? Ja, ich meine, du hast eh schon ein paar Sachen angekündigt, also dass man irgendwie mehr veröffentlicht oder Off-Page war, glaube ich, das Thema. Ja. Aber was für Methodiken in der Off-Page-Variante würdest du denn heute empfehlen, um das so ein bisschen auf Steroide zu bringen?
Okay, also ich meine, da muss man mehrere Schritte befolgen. Also zunächst einmal muss man ja erstmal schauen, dass die Inhalte indexiert werden. Ja, also wir reden jetzt mal von Google, ja, weil Google ist ja so die wichtigste Quelle fürs Grounding. Inhalte werden vor allem dann indexiert, wenn sie eine gewisse Qualität haben und wenn die Website an sich eine gewisse Qualität hat. Die muss man halt mit der Zeit aufbauen. Das heißt, das kann man jetzt nicht von einem Tag auf den anderen schaffen. Das schafft man nur, indem man eben über eine längere Zeit hinweg hochwertige Inhalte produziert, die Google für hochwertig hält, und Google hält die dann für hochwertig, wenn die Nutzer sie irgendwie für hochwertig halten. Das kann man ja an den Nutzersignalen so ablesen. Also springen die Leute gleich wieder ab, klicken dann aufs nächste Suchergebnis, wie lang bleiben sie auf einer Seite und so weiter. Ja. Das ist eigentlich so der wichtigste Schlüssel on-page, also hochwertige, hilfreiche Inhalte schaffen, die sich aber auch gut anfühlen, also die eine gute User Experience haben. Ja. Das ist das. Dann Technik sollte passen, also sprich Inhalte sollten natürlich auch technisch abrufbar sein, auch im großen Stil. Ja, da muss man schauen, dass da keine Hürden gibt beim Hosting oder dass der Server zu langsam ist, was weiß ich, dass die Ladezeiten auch okay sind. Genau, und dann, wie gesagt, auch das Thema Off-Page, sprich umso mehr externe Quellen auf meine Inhalte verlinken, desto hochwertiger sind sie. Aber man kann auch intern einiges tun. Man kann auch die interne Verlinkung auf der Website optimieren, indem man eben schaut, dass die Seiten, die man auch wirklich im Index haben will, dass die auch über interne Links verfügen von wichtigen Seiten. Und damit steigert man dann auch die Chancen auf Indexierung und auch auf Rankings. Also das würde ich jetzt mal so wirklich in der Schnellzusammenfassung sagen. Das sind so die Sachen, die man machen kann, um die Chancen auf Grounding dann oder auf Erwähnung als Quelle im Grounding zu verbessern.
Und in dem Grounding-Prozess gibt es ja auch diesen Fan-Out-Mechanismus. Also das heißt, die ursprüngliche Anfrage von dem User wird in, weiß nicht, 100 unterschiedliche Versionen runtergedrosselt oder aufgesplittet, und dann werden sozusagen, wird der Index befragt und die besten Ergebnisse aus dem Index landen dann als Kontext aus all den Fanout-Varianten, dann landen dann als Kontext bei dem LLM und das LLM nutzt dann diesen Kontext, um die Frage so gut wie möglich zu beantworten. Jetzt ist die Frage, zahlt es sich aus, diesen Fanout-Mechanismus ebenfalls zu berücksichtigen, indem man die User-Intents auch alle quasi versucht abzubilden über den Content, dass man in möglichst vielen Varianten des User-Intents vorkommt? Oder glaubst du, dass das irrelevant ist?
Doch, doch. Also das glaube ich durchaus. Und würde ich auch jedem dazu raten. Es gibt auch gute Tools, mit denen man diese Fanouts simulieren kann, also oder indem man solche Anfragen erstellen kann. Und dann so, kann man halt für sich selbst entscheiden, welche dieser Fragen möchte ich denn beantworten in meinem Content. Und ja, jede dieser beantworteten Fragen, das kann man dann auch gliedern. Also man kann dann auch das in eigene Absätze gliedern mit den passenden Überschriften. Die schafft natürlich zusätzliche Chancen auf Erwähnung. Also ich arbeite selbst sehr, sehr gerne mit diesen Fanout-Tools. Aber da gibt es verschiedene. Also da kann man auch einfach mal googeln, Query Fanout-Tool, da gibt es jede Menge. Die sind auch zum größten Teil kostenlos verfügbar. Und das ist dann nochmal eine gute Möglichkeit, die Inhalte noch anzureichern und zu strukturieren.
Und jetzt kommen wir noch zum letzten Thema, was ein bisschen umstritten ist, ja. Und zwar das ganze Monitoring und das Überwachen von diesen Systemen. Aktuell gibt es ja ganz viele Tool-Anbieter, die halt so AI-Monitoring anbieten und für die wichtigsten käuferrelevanten Fragen sozusagen dir dann die Ergebnisse geben und das zu überprüfen. Wie wichtig siehst du das Monitoring oder würdest du das toolbasiert machen oder eher einfach regelmäßig einfach selbst abfragen und schauen, okay, sind die wichtigsten kaufrelevanten Fragen, die so ein User stellen könnte, was kommen da für Ergebnisse? Also wie würdest du das zur Validierung deiner, also all die Tätigkeiten, die du getan hast, musst du ja in irgendeiner Art und Weise validieren, dass die funktioniert haben. Welche Methoden?
Ja, das ist in der Tat gerade noch ein spannendes Thema, weil es gibt natürlich eine Vielzahl von Tools momentan, die aber meiner Meinung nach im Moment noch nicht im Detail ein Bild liefern, was valide ist. Also was man sehen kann, ist eher so die große Ebene, ja, also die Sichtbarkeit, sage ich jetzt mal, als eine große Kennzahl. Entwickelt die sich positiv oder sinkt die? Sowas würde ich berücksichtigen. Wie oft werde ich zum Beispiel in den AI-Overviews von Google genannt? Oder wie sind zum Beispiel, komme ich in bestimmten Prompts vor? Ja, also solche Sachen kann man machen, aber man darf nicht erwarten, dass man davon irgendwie ein umfassendes Bild bekommt. Weil da die Bandbreite einfach viel zu groß ist. Aber um überhaupt mal ein Gefühl dafür zu haben, bin ich überhaupt irgendwie präsent, dafür würde ich das machen. Welche Tools man da verwendet, das ist natürlich Geschmackssache. Ich persönlich verwende Sistrix sehr gerne, aber es gibt auch weitere. Peak AI ist zum Beispiel eins, was man verwenden kann und noch viele weitere mehr. Ja, aber das ist alles noch in den Kinderschuhen aktuell.
Ja, da sind wir jetzt auch schon bei den fast allen Punkten durch. Hast du noch irgendeinen Tipp, Trick, irgendeinen Shortcut oder irgendetwas, was du unseren Hörern noch irgendwie mitgeben wollen würdest, auf was sie achten sollen oder wie sie ihren digitalen Vertrieb optimieren können?
Nur noch einen allgemeinen Tipp. Also hört nicht auf alles, was euch die Leute jetzt da so anbieten und verkaufen wollen, so nach dem Motto, das ist jetzt alles brandneu, das ist jetzt irgendwie voll die Raketenwissenschaft. Ja, im Grunde, das haben wir jetzt schon anklingen lassen, ist Optimierung für KI weitgehend ähnlich zu SEO. Ja, also wenn ihr da SEO richtig aufgestellt seid, und damit meine ich aber wirklich alles von der Qualität über Technik und Struktur, hin zu Offpage, dann macht ihr auch für KI vieles richtig und ihr müsst da also wirklich schauen, auf wen ihr da hört und welche Quellen ihr da auch berücksichtigt. Am besten immer, wenn ihr was hört, nochmal irgendwie gegenchecken bei jemand anderem. Das wäre so meine Empfehlung zum Schluss.
Ja, sehr gut. Also und danke nochmal für diese tiefen Insights. Also ich habe wieder viel gelernt.
Freut mich, dass ich auch mal was vermitteln konnte.
Und deswegen mache ich jetzt auch heute die Verabschiedung, weil heute bist du quasi derjenige, der den Schwerpunkt sozusagen abgedeckt hat. Danke für deine tiefe Expertise. Alles, was so also es klingt alles so ein bisschen easy peasy, aber wenn man dir zuhört, liegt sehr viel Detailwissen in den einfachen Antworten. Das klingt alles sehr einfach, ist es aber auch nicht. Das wissen wir ja selber auch. Ja. Und es ist tatsächlich eine Masterdisziplin. Und es erfordert wirklich klare Linien, wie man diese neuen Strukturen jetzt aufbaut. Ja klar, wer früher mit SEO gut aufgestellt war, der ist heute, fährt heute auch nicht schlecht. Es gibt aber doch einige kleinere Feinheiten, ja, das höre ich auch ein bisschen raus. Ja, danke für deine tiefe Expertise. Und ja, dann verabschiede ich mich schon mal von allen Zuhörern und danke, dass ihr bisher zugehört habt. So, ich hoffe, auch dieser Ausblick auf Marketing und AI und Digital Sales hat euch geholfen. Bis dahin, tschüss.
Ja, also dann vielen Dank, Yusuf, auch nochmal von meiner Seite für diesen schönen Austausch. Und ich freue mich, dass ich jetzt auch mal so ein bisschen noch was von meinem Steckenpferd oder von meiner Hauptdisziplin, nämlich SEO, hier beitragen konnte. Und ich glaube, das wird uns auch noch weiter beschäftigen in nächster Zeit. Also da bin ich sehr sicher. Ich hoffe, für euch alle da draußen war es auch interessant. Meldet euch gerne, wenn ihr Fragen habt oder Feedback habt, freuen wir uns immer. Abonniert gerne auch unseren Podcast, freuen wir uns auch. Und ansonsten würde ich einfach sagen, wir freuen uns am meisten, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Und deshalb an dieser Stelle verabschiede ich mich auch. Gute Zeit und tschüss.
Tschüss.